Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 37. Mein Name ist Silvana Strieder und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Episode von ÖAZ im Ohr. Gerade wenn eine bakterielle Infektion in der Schwangerschaft ein Antibiotikum erfordert, entstehen oft große Unsicherheiten. Was ist sicher für das Kind? Was bedeuten die Angaben in der Fachinformation wirklich? Und wie können wir unsere Kundinnen in dieser Lebensphase optimal beraten? Das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Und sie sind komplizierter, als man auf den ersten Blick denkt. Unsere Chefredakteurin Dr. Irene Senn hat dazu Universitätsprofessor Dr. Markus Zeitlinger von der klinischen Pharmakologie der MedUni Wien zu Gast. Er erklärt, was hinter den Schwangerschaftskategorien A bis X steckt, welche Substanzklassen unbedenklich eingesetzt werden können und welche nicht und warum das Antibiotikum in vielen Fällen die bessere Wahl ist als die unbehandelte Infektion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr, dem Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung. Mein Name ist Irene Senn und mein heutiger Gast ist jemand, den viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht aus Schladming kennen. Vom APO-Kongress, wo er als Tagungspräsident durch 4 intensive Fortbildungstage geführt hat. Herr Universitätsprofessor Dr. Markus Zeitlinger leitet die Universitätsklinik für klinische Pharmakologie an der MedUni Wien am AKH in Wien. Er ist Facharzt für Innere Medizin und klinische Pharmakologie und er ist wissenschaftlicher Experte der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Und er ist sicher einer der meistzitierten Pharmakologen im deutschsprachigen Raum. Herr Professor Zeitlinger, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, grüß Gott.
In Schladming haben Sie uns beim APO-Kongress schon das ein oder andere Mal damit konfrontiert, womit wir in der Medizin und Pharmazie immer wieder ringen, nämlich mit der Frage, was wissen wir und wo endet die Evidenz? Und das gilt sicher nirgendwo so stark wie bei der Pharmakotherapie in der Schwangerschaft. Genau an diesem Punkt wollen wir heute einsteigen. Und deswegen die erste Frage an Sie, Herr Professor Zeitlinger. Also wir wollen uns heute gezielt mit Antibiotikatherapie in der Schwangerschaft beschäftigen, das vorausgeschickt. Da zunächst die Frage, wie häufig kommt das eigentlich vor, dass Schwangere ein Antibiotikum benötigen?
Ja, das ist gar nicht so selten. Das hängt ein bisschen auch ab vom Stadium der Schwangerschaft, also von diesen 3 Dritteln, die man da immer kennt, nimmt das über die Zeit zu und man sagt so in etwa, dass 4%, dass im ersten Drittel der Schwangerschaft ein Antibiotikum verabreicht wird, zumindest einmal oder mehrmals, etwa 6% im zweiten Drittel und im letzten Drittel steigt das dann an auf 8% und gipfelt dann so um die Geburt herum. Da gibt es gewisse Gründe dafür, über die können wir dann uns natürlich noch ein bisschen unterhalten. Wenn man das aufsummiert, ist es also gar nicht so selten und ist jetzt auch grundsätzlich nichts, über das man sich jetzt Sorgen machen muss, wenn die Ärztin oder der Arzt das zu einer schwangeren Person sagt.
Welche Ärzte verschreiben klassischerweise die Antibiotika für Schwangere?
Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es hier einen starken Schwerpunkt bei der Gynäkologie, weil die natürlich die Patientinnen durch die Schwangerschaft begleiten. Aber das können auch praktische Mediziner sein.
Nun ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, dass die Evidenz sehr oft sehr begrenzt ist zu Wirkstoffen, die man in der Schwangerschaft einsetzt. Wie kann eine Apothekerin konkret damit umgehen, wenn sie beispielsweise bei der Recherche findet, im Tierversuch unbedenklich? Was bedeutet das?
Ja, das ist richtig. Die Evidenzlage ist nicht ganz einfach. Man kann auf verschiedene Art und Weise herangehen, generell an diese Evidenz. Die eine Möglichkeit sind sogenannte Positiv- und Negativlisten. Das sind bereits Aufsummierungen natürlich der Evidenz. Da ist man dann relativ weit weg vom eigentlichen Dokument, in dem etwas dokumentiert sein könnte. Und dieses Dokument ist natürlich üblicherweise die Fachinformation, im Englischen die SMPC. Und so wie Sie angesprochen haben, kann man dann eben in den entsprechenden Sektionen schauen und könnte dort eben finden, im Tierversuch gab es nichts. Und damit fallen wir dann bereits in gewisse Detailkategorien hinein. Man unterscheidet da die Kategorie A, B, C, D und X. Und wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleiben würde, man hat im Tierversuch nichts gefunden, dann würde das mit großer Wahrscheinlichkeit eine Kategorie B, Unbedenklichkeit, Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit, je nachdem, wie man es sehen möchte, entsprechen. Und das können wir auch noch ein bisschen im Detail diskutieren gerne.
Ja, Herr Professor Zeitlinger, vielleicht können Sie uns zunächst kurz einen Überblick über dieses Kategoriesystem geben und was die einzelnen Kategorien dann auch bedeuten.
Ja, ursprünglich kommt das vom Grad der Evidenz. Wenn ich ein Produkt habe der Kategorie A, bedeutet das nicht nur, dass es unbedenklich ist in der Schwangerschaft, sondern dass es hier auch eine Evidenzlage gibt von klinischen Studien. Das heißt, das sind Medikamente, die entweder tatsächlich getestet wurden im Rahmen von klinischen Studien an Schwangeren. Das sind verschwindend wenige, wo man explizit solche Studien macht. Aber häufig sind das Medikamente, die sehr lange am Markt sind und ich hier von Kohortenstudien die Unbedenklichkeit bewiesen habe. Also das sind retrospektive Studien oder es sind Register oder wir haben einfach irrsinnig viel Erfahrung. Aber hier gibt es klinische Evidenz über die Unbedenklichkeit. Wenn das ein Produkt der Kategorie B wäre, dann würde das bedeuten, dass ich klinisch einfach nicht genug Evidenz habe. Das bedeutet überhaupt nicht, dass es jetzt schlimmer sein muss als ein Produkt der Kategorie A, aber ich habe einfach weniger klinische Evidenz. Aber das Gute ist, da gibt es präklinische Evidenz und wenn ich bei der Kategorie B bleibe, hat sich eben auch präklinisch nichts gezeigt. Und die Kategorie B ist die komplizierteste, weil die noch einmal in drei Subkategorien sozusagen zerfällt. Die B1 wäre, es gibt tatsächlich keine Evidenz, obwohl diese Studien gemacht wurden. Die Kategorie B2 wäre, die Studien sind eigentlich nicht ganz ausreichend, um das zu beurteilen, aber die, die wir gemacht haben, haben nichts gezeigt. Und die Kategorie B3 wäre, die präklinischen Studien haben eigentlich was gezeigt, aber es gibt gute Gründe zu glauben, dass das für den Menschen nicht von Relevanz ist. Dann hätten wir die Kategorie C-Medikamente. Die haben grundsätzlich aufgrund ihrer pharmakologischen Wirksamkeit oder ihrer Nebenwirkungen etwas gezeigt in der Präklinik, aber trotzdem sind wir der Meinung, dass es nicht zu Malformationen kommt bei den Schwangeren. Und wir müssen uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wann es in der Schwangerschaft gegeben wird, was das bedeuten kann eben. Aber die hätten präklinisch was gezeigt und sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt anzuraten in der Schwangerschaft, aber sind nicht ganz katastrophal. Während Kategorie D Malformationen gezeigt haben und ich damit eigentlich auch Malformationen beim ungeborenen Fötus in Kauf nehmen müsste und ich die eigentlich nur noch geben kann, wenn Kosten-Nutzen ganz massiv überdacht wurden und ich hier eben noch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufziehen kann, die noch positiv sein kann für Mutter und Kind. Und Kategorie X ist einfach eine strenge Kontraindikation, da gibt es einfach kein Rationales, wo ich dieses Medikament noch geben könnte.
Jetzt, Sie haben schon gesagt, Kategorie B ist die komplizierteste. Was heißt das für die Praxis, wenn man eine verunsicherte Kundin vor sich hat? Ja. Was kann man da mitgeben?
Nun, ich denke, das Erste, was ich immer mitgeben würde, ist, es gibt einen Grund für das Antibiotikum. Und Infektionen im Rahmen der Schwangerschaft nicht zu behandeln, stellt sehr häufig ein viel größeres Risiko für Mutter und Kind dar, als die Infektion adäquat zu behandeln. Ich denke, das ist die Hauptbotschaft, die man hier mitgeben muss. Der Arzt hat sich etwas oder die Ärzte haben sich etwas überlegt und sind zum Schluss gekommen, dass ein Antibiotikum einfach indiziert ist. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Infektionen, die das sein können. Häufig sind das Harnwegsinfektionen, urogenitale Infektionen, die einfach ein sehr hohes Risiko haben, dass hier ein Keim auf das ungeborene Kind übertreten kann und die muss man einfach unbedingt behandeln. Kategorie B ist eigentlich noch immer eine Kategorie, wo wir sehr viel Evidenz drüber haben. Einerseits tatsächlich für die individuellen Substanzen, aber da gibt es schon noch so etwas wie Klasseneffekte. Vielleicht haben wir bei einer bestimmten Substanz jetzt nicht so viel Evidenz, aber bei einer Nachbarsubstanz, und ich denke da jetzt zum Beispiel, wenn das ein bestimmtes Penicillin ist, das vielleicht unter die Kategorie B fällt, weil es einfach nicht so viel Evidenz gibt für dieses konkrete Produkt, aber ein Nachbarpenicillin unter Anführungszeichen unter Kategorie A fällt, dann ist es natürlich noch immer sehr, sehr unbedenklich zu sehen. Und deshalb gilt ganz genereller Konsens, wenn die Kategorie A oder B haben, diese Medikamente, dann kann man sie einsetzen. Diese Kategorisierung ist natürlich immer eine Aufsummierung aus verschiedenen Fachinformationen. Das Problem ist, die Fachinformationen sind sehr juristische Dokumente. Und hier wird man häufig keinen klaren Hinweis finden, dieses Medikament können Sie unbedenklich in der Schwangerschaft geben. Da trägt der Arzt natürlich sehr viel Verantwortung, weil üblicherweise finde ich diesen Passus, wenn Kosten-Nutzen positiv ist, naja, hoffentlich werde ich als Arzt nie ein Medikament geben, wenn ich mir nicht denke, dass der Nutzen für den Patienten oder die Patientin überwiegt. Aber hier ist es natürlich noch einmal explizit so, dass der Arzt sich aktiv dafür entscheiden muss, und natürlich auch schon mal ganz besondere Aufklärungsarbeit hier investieren sollte. Aber es wäre natürlich schön, wenn hier von Seiten der Apotheke, wenn das Medikament ausgegeben wird. Ich glaube, da werden ganz besonders häufig Fragen noch einmal an die Apothekerinnen und Apotheker gestellt. Da wäre es natürlich schön, wenn alle am einen Strang ziehen.
Ein anderer entscheidender Faktor ist natürlich, in welcher Schwangerschaftswoche sich die Patientin befindet. Ja. Was ist in diesem Punkt zu beachten?
Nun, generell geht es um unterschiedliche Dinge. Wenn es die ersten 3 Monate sind, da geht es üblicherweise, wenn es eine Teratogenität geben würde oder wenn es eine Fruchtschädigung geben würde, geht es ja meistens um alles oder nichts in diesen 3 Wochen. Das heißt, das bedeutet ein Abort, also ein Schwangerschaftsabbruch oder eben eigentlich unbedenklich. Wenn das später in der Schwangerschaft gegeben wird, vor allem gegen Ende der Schwangerschaft, dann wird das üblicherweise nicht zu einem Abort führen, aber eben zu Missbildungen führen. Das ist jetzt insofern keine große Relevanz, weil ich beides vermeiden möchte, sowohl den Abort als auch die Malformation, hat aber aufgrund der Studien, die für diese Einteilung zugrunde liegen, natürlich ein bisschen einen unterschiedlichen Evidenzgrad. Präklinisch gibt es natürlich gewisse Studien, die gemacht werden bei einem neuen Medikament. Da geht es um die sogenannten Reprotoxicity-Studien. Da gibt es das Segment S1 bis S3. S3 wäre, pflanzen sich die Tiere, die das Medikament bekommen haben, überhaupt noch fort? Das kann man abhackeln, das interessiert uns jetzt nicht bei einer schwangeren Frau. Kategorie 2 wäre das, worum es uns in erster Linie geht. Da geht es immer um die Teratogenität, das heißt schwangere Tiere, sehr häufig sind das Mäuse, Ratten oder Kaninchen, bekommen das Medikament und hier schaut man sich eben an, ob es einen Schwangerschaftsabbruch gibt oder eine Teratogenität, also eine Fehlbildung. Und Kategorie 3 würde eigentlich in die F1-Generation geben, also gibt es Fertilitätsprobleme bei den Nachkommen. Das wird uns in der Schwangerschaft auch eher weniger berühren. Es geht ja also in erster Linie um den Abort oder um die Teratogenität.
Wie würde man mit dem Fall umgehen, wenn eine Patientin in den ersten Schwangerschaftswochen noch nicht weiß, dass sie schwanger ist und ein gefährliches Medikament eingenommen hat?
Das ist natürlich eine nicht ganz seltene Situation sogar. Zuerst einmal muss man, glaube ich, auch hier die Patientin beruhigen oder generell die Eltern beruhigen häufig, wenn die ja gemeinsam aufschlagen und einfach mal abwarten, zuwarten, die Organscreenings und die weiteren Untersuchungen. Das ist natürlich eine Sache, die der Gynäkologe auch im Hinterkopf haben wird und sich ganz besonders anschauen wird. Aber generell ist das jetzt sicherlich kein Grund, hier einen Abort zu induzieren, ohne dass man dem ganz genau auf den Grund gegangen ist. Generell gibt es auch wenige Medikamente, die in Frage kommen würden. Im Bereich der Antibiotika, etwas anderes sind jetzt Zytostatika natürlich, aber im Bereich der Antibiotika, die so giftig wären, unter Anführungszeichen, dass man hier sagen würde, um Gottes Willen, das Kind ist auf jeden Fall geschädigt und hier wäre ein Abort auf jeden Fall zu überlegen. Wenn das jetzt eine Krebspatientin ist, bei der klar ist, dass die schon bei der Zeugung zytotoxische Substanzen bekommen hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Ausgangssituation.
Lassen Sie uns nun ein bisschen konkreter werden und über konkrete Wirkstoffe bzw. Wirkstoffklassen sprechen. Sehr häufig kommen schwangere Patienten zum Beispiel mit einem Amoxicillin-Rezept. Mhm. Wie ist diese Substanz bzw. die Klasse der Penicilline grundsätzlich zu bewerten?
Die gesamte Klasse der Penicilline sind eigentlich die Antibiotika, die wir am liebsten sehen bei den Schwangeren. Eigentlich sämtliche Penicilline und auch Cephalosporine gehören samt und sonders eigentlich zur Kategorie A bzw. Kategorie B. Und die Unterscheidung ist hier eigentlich nicht so sehr aufgrund der Giftigkeit unter Anführungszeichen zu treffen, sondern wirklich nur aufgrund der Evidenz, die hier vorliegt. Und ein Amoxicillin wäre grundsätzlich eigentlich als unbedenklich einzusehen. In Hinsicht auf die Teratogenität, natürlich kann es hier andere Schäden geben, vor allem wenn es nahe zum Geburtszeitpunkt kommt. Das können wir uns dann auch noch kurz unterhalten.
Ja, unterhalten wir uns gerne gleich drüber, ja. Über welche Schäden sprechen wir hier?
Nun, da wird es jetzt darum gehen, dass wir natürlich Mikrobiomschäden verursachen könnten. Da sind wir aber nicht mehr spät in der Schwangerschaft, sondern schon entweder ganz spät in der Schwangerschaft oder peripartal. Und da gibt es natürlich schon Studien, die gezeigt haben, dass ich das kindliche Mikrobiom, dadurch, dass das ja Antibiotikum mitbekommt sozusagen im Blut bei der Schwangerschaft, zu Schäden führen kann. Und da gibt es relativ große Kohortenstudien, die sich auch, und sogar eine einzige kenne ich, eine prospektive Studie, die sich das angeschaut hat, wo entweder Placebo oder Makrolide oder Amoxicillin, Clavulansäure oder die Kombination gegeben wurde und der Mikrobiomschaden, der sich in diesem Fall eben mit einer relativ malignen Colitis gezeigt hat, war dann natürlich signifikant höher bei den Kindern, bei den Babys, die das peripartal mitbekommen haben. Und da sind wir dann in diesem Bereich, wo wir schon ein bisschen übergehen, was kann das quasi spät bedeuten für das Kind. In diesem Fall hätten wir natürlich frühzeitig eine Mikrobiomschädigung, die einfach einen Durchfall sehr knapp nach der Geburt mit sich zieht. Das ist unangenehm für ein Neugeborenes. Man hat aber auch gesehen, dass sich das relativ lange hinziehen kann, bis sich hier das Mikrobiom wieder annähert an eigentlich ein normales Mikrobiom, nämlich über Wochen und Monate. Und das ganz Spannende ist hier, da gibt es auch eine Studie aus Irland oder UK, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aus welchen der beiden Ländern, die haben sich angeschaut mit oder ohne Stillen. Und die Mütter, die gestillt haben, haben durch diesen extremen Körperkontakt einfach auch ihr eigenes Mikrobiom wieder sehr rasch auf das Kind übertragen. Und damit ist der Mikrobiomschaden viel früher wieder weggegangen. Das zeigt, wie wichtig in der Frühphase dieser enge Kontakt ist, weil einfach das Mikrobiom der Mutter, da geht es gar nicht nur um das reine Darmmikrobiom, sondern auch um das Hautmikrobiom, mhm, und das nasale Mikrobiom und so weiter, das wird einfach übernommen wie ein Schutzschild über das Kind sozusagen. Und dieses frühzeitige Stillen ist ganz extrem wichtig und ist natürlich generell auch wieder ein großes Thema. Stillen ja oder nein in einer Unterantibiotikagabe.
Genau, auf das werden wir später noch zu sprechen kommen. In Bezug auf das Mikrobiom, wie sehen Sie Probiotika in der Apotheke? Sind die indiziert?
Naja, die würde ich dem Kind, dem neugeborenen Kind jetzt nicht unbedingt geben.
Okay, und der Mutter, weil das dann eben übertragen werden kann?
Ja, warum nicht?
Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den konkreten Wirkstoffen. Mhm. Eine andere sehr häufige Substanz ist das Azithromycin. Wie ist hier Ihre Einschätzung?
Ja, die Makrolide sind grundsätzlich auch größtenteils Kategorie B, also die kann man grundsätzlich geben und haben auch relativ wenig Kollateralschäden und sind natürlich Mittel der ersten Wahl, wenn es eine Penicillinallergie gibt. Die Makrolide werde ich natürlich jetzt bei Harnwegsinfektionen nicht so häufig verwenden können, wie ich halt die Beta-Lactame verwenden kann, wenn es hier um eine Sinusitis geht oder wenn es hier um etwas im oberen Respirationstrakt geht, dann sind Makrolide natürlich eine gute Option.
Die Harnwegsinfekte haben Sie jetzt schon angesprochen, ist natürlich eine häufige Indikation in der Schwangerschaft. Da empfiehlt die S3-Leitlinie das Fosfomycin, mhm, als erste Wahl. Ja. Was macht es zu einer guten Wahl in der Schwangerschaft?
Dass es eine sehr gute Evidenz wieder gibt. Also da sprechen wir wieder über ein Produkt der Kategorie A, wo wir einfach aus sehr großen Studien wissen, dass es hier nicht zu irgendeiner negativen Beeinflussung des Kindes kommt. Das Fosfomycin hat natürlich den Vorteil, dass es von seiner Pharmakokinetik sehr speziell ist, nämlich ein relativ geringes Verteilungsvolumen hat. Theoretisch wird es durch die Mutter-Kind-Schranke, durch die Plazenta gut durchgehen, aber es wird trotzdem auch sehr rasch wieder ausgeschieden und es wird zu 100% eigentlich nicht metabolisiert, es wird in Urin ausgeschieden. Damit habe ich auch eine sehr hohe Konzentration im Urin. Und die Substanz, die wir hier üblicherweise ergeben, Fosfomycin, hat ja zwei verschiedene Standbeine. Das eine ist in der eher Intensivmedizin, wo sehr hochdosiert, intravenös über lange Zeit gegeben wird. Und das andere ist das, was man in der Apotheke ja als Single Shot mehr oder weniger kennt. Oder wenn man auf Nummer sicher gehen will, gibt man vielleicht noch eine zweite Dosis, mancher Arzt. Das ist ja eigentlich nur für Harnwegsinfektionen zu verwenden, funktioniert da aber recht gut und hat natürlich den Vorteil, dass ich es auch nur sehr kurz geben muss.
Ja, eben die kurze Dauer macht natürlich auch die Exposition dann für einen Fetus sehr kurz. Ja.
Absolut.
Ja. Jetzt haben wir über einige Substanz- und Substanzklassen gesprochen, die bevorzugt anzuwenden, mhm, sind in der Schwangerschaft. Was steht am anderen Ende? Also was ist absolut kontraindiziert?
Ja, die beiden Substanzklassen, die am ganz anderen Ende stehen, sind die Aminoglykoside und die Tetrazykline, weil die doch massive Interaktionen mit Knochenstoffwechsel haben, mit Innenohr. Also all diese unangenehmen Sachen, die wir auch kennen, dann wenn wir sie Erwachsenen geben müssen. Und da sind sie natürlich für manche Infektionen sehr sinnvoll, aber die können wir leider bei Schwangeren nicht anwenden. Mhm. Genauso also auch die Aminoglykoside, die gehören zur Kategorie D oder sogar X, die würde man einer Schwangeren nicht geben.
Ja. Wo ordnen Sie die Fluoroquinolone ein?
Das ist eine spannende Sache, die Fluoroquinolone. Viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, viele Ärzte Fluoroquinolone auf keinen Fall geben. In Wirklichkeit gehören sie eher in die Kategorie B2 bis B3, wo wir eigentlich nur präklinische Daten haben über Teratogenität, die wahrscheinlich für die sich eigentlich Humanniere produzieren haben lassen. Da geht es um diese Knorpelschäden, die die ungeborenen Tiere dann entwickeln, wenn die intrauterin exponiert werden. Das hat sich aber eigentlich nie bewahrheitet. Also Fluoroquinolone, wenn sie denn indiziert sind, dann kann man sie grundsätzlich geben. Aber hier kommt natürlich das große Aber. Fluoroquinolone sind eigentlich keine Medikamente, die normalerweise zum Hausarzt oder zum Gynäkologen gehören. Die gehören eher in den Bereich der Infektiologie und sind Gott sei Dank in den letzten Jahren auch zunehmend verschwunden aus dem niedergelassenen Bereich aus meiner Sicht noch nicht so verschwunden, wie sie verschwunden sein sollten. Aber ein Ziproxen hat jetzt bei einer unkomplizierten Harnwegsinfektion nichts zu suchen, das muss man ganz klar sagen.
Ja. Über die Stillzeit haben wir vorher schon kurz gesprochen. Wie ist die Beratung dazu, wenn eben eine stillende Mutter ein Antibiotikum einnehmen muss? Muss das Stillen immer unterbrochen werden? Hängt das von der Substanzklasse ab? Wie berät man hier?
Nein, gar nicht. Das hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark verändert. Auch hier geht es wieder darum, welche Substanz das ist. Wenn das eine Substanz ist, die nicht sonderlich stark in der Muttermilch ausgeschieden wird, und da haben wir eigentlich wieder gute Karten bei den gleichen Substanzen, die wir vorher genannt haben, also zum Beispiel Fosfomycin, zum Beispiel alle Beta-Lactam-Antibiotika, dann kriegt das Kind extrem wenig von der Dosis ab. Man geht davon aus, dass das ungefähr 2-3% nur von der Dosis sind. Und hier ist man dazu übergegangen, eigentlich zu sagen, nicht abstillen, weil dieses Unterbrechen des Stillens eigentlich mehr Nachteil hat für das Kind, als es hier Vorteil bringt. Wenn es Substanzen sind, die sich sehr stark anreichern in Fett, und da sind wir natürlich jetzt dann stärker bei diesen giftigeren Substanzen, also katastrophal wäre Chloramphenicol, aber das gibt man ja nicht mehr, aber eben auch Tetrazykline, Fluoroquinolone reichern sich deutlich stärker in fettreichen Flüssigkeiten an, da würde ich dann eher zum Abstillen raten. Häufig ist es aber so, dass man, wenn man diese Substanzen geben muss, ja schon dann auch eine sehr, sehr schwere Situation für die Mutter vorliegen muss, sonst muss ich diese Substanzen nicht geben und da muss man natürlich generell eine intensivierte Beratung durchführen oder vielleicht auch die Mutter generell hospitalisieren für diese Zeit. Und allein aus dem ergibt sich dann wahrscheinlich das Abstillen schon automatisch.
Welche Datenbanken oder Ressourcen empfehlen Sie grundsätzlich? Wo können Apothekerinnen nachschlagen, wenn sie sich unsicher sind?
Naja, es gibt verschiedene Reviews, die alle mehr oder weniger up-to-date sind. Aus meiner Sicht macht es immer am meisten Sinn, hier in die Originaldaten zu gehen, also in die Fachinformation eigentlich zu schauen für die individuellen Medikamente. Alles andere ist halt Sekundärinformation. Natürlich gibt es auch gewisse Regelwerke. Thalhammer kennt zum Beispiel jeder. Da kann man natürlich auch nachschlagen, welche Medikamente für die Schwangerschaft induziert sind. Aber die Fachinformation hat man halt üblicherweise gerade als Apotheker sehr schnell bei der Hand.
Ja, und ist die zuverlässigste Quelle am Ende des Tages. Ja. So, Schwangere werden sehr selten bis gar nicht in klinische Studien eingeschlossen, weil es einfach unmöglich ist. Können Sie uns kurz skizzieren, wie viel Daten man eigentlich brauchen würde, um eine Fehlbildung festzustellen in der Schwangerschaft?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil es zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist die Signalgenerierung und das andere ist die Signaldetektion. Wenn es jetzt tatsächlich eine klinische Studie wäre, also sehr gut standardisierte Bedingungen, dann hängt es nur noch von der Häufigkeit ab. Und je nachdem, was das für eine Kategorie ist, also jede Apothekerin, jeder Apotheker kennt ja das sehr häufig, also mit 1 zu 10, 1 zu 100, 1 zu 1000 und so weiter. Man kann dann davon ausgehen, um das einigermaßen sicher detektieren zu können, und da sagt man immer, um sicher detektieren zu können, brauche ich zumindest 3 Fälle, dann muss ich das, was ich detektieren möchte, die Häufigkeit mal 6 in etwa multiplizieren. Was bedeutet das? Wenn ich eine Erkrankung habe oder eine Nebenwirkung habe, die im Faktor 1 zu 10 auftritt, dann müsste ich 60 Patientinnen oder Patienten einschließen, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, einem 95-prozentigen Konfidenzintervall, 3 detektiert zu haben. Das heißt, das wäre natürlich relativ leicht, wenn das so häufig ist. Meistens reden wir hier aber ja über viel, viel seltener. Das heißt, wenn ich von einer seltenen spreche oder von einer sehr seltenen, dann habe ich ja üblicherweise im Faktor zwischen 1 zu 1000 zu 1 zu 10.000 oder noch darüber. Das mal 6 multipliziert, bin ich bei 6.000, 60.000, 600.000. So viel werde ich niemals in eine prospektive klinische Studie einschließen. Das heißt, dass das in einer prospektiven Studie auch noch bei Schwangeren generiert wird, kann man komplett ausschließen. Das wird es nie geben. Deshalb spielt eben hier die Pharmakovigilanz so eine entscheidende Rolle, weil da kann ich natürlich sehr wohl auf zigtausende, hunderttausende Patientinnen zugreifen und hier das Signal generieren. Das habe ich aber natürlich nur bei diesen Substanzen, die auch wirklich sehr häufig gegeben werden. Und deshalb bin ich auch wieder, und da beißt sich die Katze ein bisschen im Schwanz, die Substanzen, die häufig gegeben werden, da habe ich natürlich die beste Evidenz und damit kriegen sie diese Level A-Indikation. Und das ist halt ein Penicillin, das ist halt ein Amoxicillin. Das wird einfach so häufig gegeben, dass ich sonst eine Signaldetektion hätte. Und das ist einfach unbedenklich.
Gibt es hier konkrete Programme, wie man dann eben diese Pharmakovigilanz strukturiert erfasst, was nach der Zulassung passiert?
Selbstverständlich, ja. Da gibt es von der EMA zentrale Programme. Also wenn wir, und mit wir meine ich jeden Arzt und jede Ärztin, aber natürlich auch Apotheker und Apothekerinnen, aber auch die Patienten und Patienten können ja seit einem Jahrzehnt in etwa einmelden. Wenn wir das einmelden national, dann geht das über eine gewisse Data Cleaning Stelle, eine nationale, zur zentralen Eudravigilanz-Datenbank und wird dort aufbereitet. Das Ganze funktioniert in enger Abstimmung mit dem Zulassungshalter, also mit den Firmen. Aber von dort weg wird es dann schlussendlich evaluiert werden. Ein Signal könnte dann auch detektiert werden. Wir haben das alles auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie so schön gesehen, weil es halt so viele Impfungen, neue Impfungen gab, wie diese Signaldetektion funktioniert. Und von dort würde es dann zurückkommen zur Fachinformation. Schlussendlich würde die Zulassungsbehörde immer nur den Trigger setzen. Die kann ja selber nichts in die Fachinformation hineinschreiben. Die Firma muss das dann aber umsetzen und dann wird die neue SMPC wieder national oder EU-weit eben angepasst.
Heißt es umgekehrt auch, dass es eigentlich wünschenswert wäre, jede Schwangerschaft quasi einzumelden, also wenn eine Therapie stattgefunden hat, um zu erfassen, auch es ist nichts passiert, um diese Evidenz zu stärken?
Theoretisch ja, aber so funktioniert es leider nicht, weil das die Datenbank gar nicht vorsieht. Die Datenbank ist tatsächlich eine Nebenwirkungsdatenbank und deshalb ist es so wichtig, die Nebenwirkungen zu melden. Was man natürlich macht, ist, man vergleicht das mit den verabreichten Dosen und rechnet dann rückt quasi bei wie viel nichts passiert ist. Das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil das per se würde ja massiv die Nebenwirkungen unterschätzen, weil ja bei weitem nicht jede Nebenwirkung eingemeldet wird. Aber dann gibt es eben gewisse Modelle, wie häufig gewisse Nebenwirkungen eingemeldet werden und man kann es von denen zurückrechnen. Wie gesagt, das ist eine Vigilanzdatenbank, das ist keine klinische Studie. Bei der klinischen Studie hätte ich genau das. Ich wüsste, bei wie vielen ist nichts passiert und bei wie vielen ist was passiert. Aber diese Datenqualität haben wir eben nicht. Ja. Für seltene Nebenwirkungen.
Ja. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was Sie den Apothekerinnen und Apothekern mitgeben wollen?
Ich glaube, man sollte sich jetzt vor Antibiotika in der Schwangerschaft nicht fürchten und das muss man bitte auch den Patientinnen und Patienten so mitteilen. Die Infektionen würden viel was Schlimmeres bedeuten und wenn jemand ein Antibiotikum braucht, Antibiotika sind extrem gute, extrem sichere Medikamente. Es gibt wenige Medikamente in der Geschichte der Menschheit, die so einen Unterschied gemacht haben wie Antibiotika. Dann bitte auch das Antibiotikum nicht nur ausgeben, sondern auch zusprechen und bitte in diesem Fall dann nicht auf irgendwelche Alternativpräparate umschwenken. Wenn die das eine Woche nehmen müssen, das Antibiotikum, und dann ist wieder gut, dann sollen die das bitte auch wirklich nehmen, die schwangeren Frauen.
Herzlichen Dank, Herr Professor Zeitlinger. Sie haben uns gezeigt, dass Unsicherheiten kein Grund zur Panik sind, natürlich auch kein Grund zur Sorglosigkeit umgekehrt, aber es heißt in der Apotheke einfach gut beraten, gut einordnen und zu wissen, wann man beruhigen kann.
Absolut.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Das war Episode 37 von ÖAZ im Ohr zum Thema Antibiotika in der Schwangerschaft mit Universitätsprofessor Dr. Markus Zeilinger von der MedUni Wien im Gespräch mit meiner Kollegin Dr. Irene Senn. Wir hoffen, dass die heutigen Informationen Ihre Beratungspraxis bereichern und Ihnen helfen, Patientinnen in einer ohnehin sensiblen Lebensphase kompetent zu begleiten. Das Thema Schwangerschaft zieht sich auch durch die aktuelle Ausgabe der ÖAZ und das gleich mit mehreren lesenswerten Beiträgen. Magister Marlena Brenneck beleuchtet, was die aktuelle Evidenz zur Sicherheit von Paracetamol in der Schwangerschaft wirklich sagt und wie sie die mediale Verunsicherung rund um ADHS und Autismus sachlich einordnen können. Magister Kira Lang widmet sich der Phytotherapie in der Schwangerschaft und Stillzeit. Welche pflanzlichen Mittel können eingesetzt werden? Wo liegen die Grenzen? Und wie gelingt die Beratung zwischen Traditionswissen und Evidenz? Und weil Selbsttests in der Apotheke immer mehr an Bedeutung gewinnen, finden Sie in dieser Ausgabe außerdem einen praxisorientierten Überblick zu den häufigsten Fragen rund um Covid, Schwangerschafts-, Ovulations-, HIV- und Stuhltests. Inklusive Beratungstipps zur Anwendung, Aussagekraft und Red Flags. Alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Und mit der Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge jetzt auch bequem anhören, wenn Sie keine Zeit zum Lesen haben. Haben Sie Rückmeldungen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne an redaktion@apoverlag.at. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.